Die Brücke über die Maas in Gennep. Wir stehen auf der Maasbrücke von Gennep. Diese Brücke gibt es erst seit 1955. An dieser Stelle befand sich früher eine einspurige Brücke der Boxteler Bahn von 1874. Um die Eisenbahnbrücke herum geschahen während des deutschen Überfalls auf die Niederlande abenteuerliche Dinge, die man sich beim Blick auf das Wasser in Erinnerung rufen sollte. 1940 schien es nicht mehr sehr wahrscheinlich, dass die Niederlande dem angriffslustigen Nazi-Deutschland entkommen würden. Das niederländische Militär war bereits seit 1939 einberufen und stand zum Einsatz bereit. Es war ein offenes Geheimnis, dass es nicht gerade im besten Zustand war. Neue Fahrzeuge, Geschütze und Munition waren zwar bestellt, aber vieles davon war noch nicht geliefert. Die niederländische Erfahrung in Wege- und Wasserbauten trug in dieser unbefriedigenden Situation zu alternativen Überlegungen bei. Niederland, Wasserland, sah sich durch die vielen Wasserläufe, die der Feind überqueren musste, bis er das Regierungszentrum mit der Königin erreichen konnte, geschützt. Im Süden der Niederlande war die Maas die Grundlage der Landesverteidigung. Über die Maas führen einige Brücken, sowohl Straßen- als auch Eisenbahnbrücken. Sie wurden mit Sprengkammern und Sprengstoff versehen, um sie bei dem geringsten Anzeichen für einen deutschen Angriff unbenutzbar zu machen. Dadurch sollte der Feind auf dem östlichen Maasufer aufgehalten werden, zumindest für eine Weile. Rein zur Vorsicht lagen westlich der Maas 7 Bataillone, je 800 Mann stark. Sie waren bereit, die Eindringlinge abzufangen. Und hinter der Pehl-Rahm-Stellung, seinerzeit der bedeutendsten Verteidigungslinie der südlichen Niederlande, lagen noch einmal 16 Bataillone in Bereitschaft. Sie harrten der Dinge, die da kommen sollten. Die niederländische Heeresleitung unter General Henry Winkelmann glaubte, dass sie einen deutschen Angriff damit aufhalten könnte, wenigstens so lange, bis man die Verteidigung des Gebietes um Rotterdam, Den Haag und Amsterdam organisiert hatte. Das war also der ganze Plan zur Verteidigung. Hinzu kam noch, dass General Winkelmann der Überzeugung war, die Grenzverteidigung wäre auf einen möglichen deutschen Angriff so gut vorbereitet, dass es nicht nötig sei, die Brücken als Vorsichtsmaßnahme zu zerstören. Man könne damit auch bis zum allerletzten Moment warten. Welch ein Irrtum! Der militärische Geheimdienst der Deutschen, die Abwehr, war schon seit geraumer Zeit in den Niederlanden aktiv gewesen. Man hatte die niederländische Verteidigung sorgfältig analysiert. Auch die Brücken in Maastricht, Ruhrmond und die hier in Gennep waren ausgekundschaftet worden. Mehr noch, 1939 stahlen die Deutschen einige niederländische Uniformen. Die konnten bei einem Angriff auf das Nachbarland von Nutzen sein. Der Historiker Dr. Lou de Jong schreibt in seinem Standardwerk über das Königreich der Niederlande im Zweiten Weltkrieg: Die Eisenbahnbrücke war für die Deutschen wichtig, weil sie über die Brücke mit zwei Zügen die Pehl-Rahm-Stellung durchbrechen wollten. Einem Panzerzug gefolgt von einem Güterzug mit einem Bataillon Soldaten. Dazu mussten drei Punkte rechtzeitig erobert werden: die kleine Eisenbahnbrücke über die Niers, der Bahnhof von Genep und die große Eisenbahnbrücke über die Maas. In den Abendstunden des 9. Mai 1940 traf Adolf Hitler in seinem Führerhauptquartier Felsennest in der Eifel ein. Von dort aus gab er grünes Licht für den Fall Gelb. Das war der Tarnname für den Angriff auf die Niederlande, Belgien und Luxemburg. Und die Vorstufe für den Fall Rot mit dem eigentlichen Ziel der Besetzung Frankreichs. In der Nacht vom 9. auf den 10. Mai überschritten die deutschen Truppen die Grenzen der Niederlande. An vielen Stellen bemerkten die Niederländer das erst, nachdem die Soldaten schon einige Kilometer in das Land eingedrungen waren. Sie waren auf diesen Überraschungsangriff nicht vorbereitet. Von den drei von de Jong genannten strategisch wichtigen Punkten im Bereich der Peel-Rahmstellung war die Maasbrücke bei Genep am schwierigsten zu erobern. Die Niers ist östlich von Genep ein recht schmales Gewässer und die kleine Brücke an dieser Stelle wurde kaum bewacht. Für die Deutschen war das nur eine kleine Hürde, die sie schnell überwanden. Auch der Bahnhof von Genep fiel, ohne dass es zu größeren Kampfhandlungen gekommen wäre. Immerhin scheint es den Beamten dort noch gelungen zu sein, einen warnenden Telefonanruf an den Wachposten der großen Brücke zu richten. Allerdings rückte, gerade als das Telefon klingelte, eine Gruppe von Soldaten vor. Sie kamen aus östlicher Richtung. Zwei trugen niederländische Uniformen. Es war ein deutsches Kommando, das die echten Niederländer blitzschnell außer Gefecht setzte. Zumindest einige der Angreifer sprachen akzentfreies Holländisch. Es handelte sich um sogenannte Kampfdolmetscher, niederländische Nazi-Freunde, die gezielt für diese Aktion angeworben worden waren. Sie riefen den Wachposten auf der anderen Seite der Brücke an und erklären, dass sieben Personen über die Brücke kommen würden. Zwei niederländische Grenzbeamte und fünf deutsche Gefangene. Obwohl die angeblichen Gefangenen auf der anderen Seite durchsucht wurden, blieben einige Handgranaten und eine Maschinenpistole wundersamerweise unentdeckt. Ein Gatter, das die Gleise sperrte, wurde geöffnet und die Gruppe konnte passieren. Es war ihnen möglich, die Niederländer zu überwältigen, als auch noch deutsche Tiefflieger angriffen. Währenddessen näherte sich bereits der Panzerzug. Der Chef des deutschen Kommandotrupps, Oberleutnant Wilhelm Walter, erhielt für diese Aktion einen Orden, das sogenannte Ritterkreuz. Nach dem Krieg wurde der Führer des Sonderverbandes zur besonderen Verwendung Brandenburg von den niederländischen Militärbehörden gefasst und zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde jedoch nicht vollstreckt. Noch im Jahre 2007 publizierte der Oberleutnant AD in einem als rechtsextrem eingestuften Verlag. Die Eisenbahnbrücke in Genep ist eine von neun Eisenbahn- und Straßenverkehrsverbindungen, die 1940 nicht unterbrochen wurden. Sie wurde schließlich im September 1944 von den Deutschen gesprengt. Sie wollten nun ihrerseits verhindern, dass die Alliierten sie in umgekehrter Richtung nutzen konnten. Mit einigem Recht kann man sagen, dass die Niederländer vor dem Krieg zu vertrauensselig waren. Sie verließen sich zu sehr auf ihre Neutralität. Aber die Deutschen waren ja auch Wölfe im Schafspelzen, wie die feindlichen Soldaten in den niederländischen Uniformen im Mai 1944.
Et la chute.